Spruch, man hat im Prinzip den Schwanz eingezogen da. Und das ist auch ganz gut, denn es hätte ja auf Jahre, denn so eine Baustelle ist ja nun mal Jahre da, um eine Haltestelle allein einzurichten, auf Jahre hätte es das Bild der Alster, ich will nicht sagen zerstört, ich sage mal vorsichtig, verändert.
Ja. Aufbau in Eppendorf ist für mich, ich bin jetzt der Letzte der Gründungsmitglieder, ja, der jetzt das Schiff verlässt, ne? Also Kaufrausch war immer die Top-Adresse für mich und es tut auch ein bisschen weh, da jetzt zu gehen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Jetzt einmal durchatmen. Die nächsten großen Wahlen sind erst wieder im Frühjahr. Im Frühjahr 2026, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Gewählt haben wir jetzt auch wirklich genug. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Die wichtigste Botschaft ist doch aktuell die wunderbaren Temperaturen. Aber davon abgesehen, ein bisschen wirkt die Bürgerschaftswahl schon noch nach. Da geistert eine ziemlich wichtige Personalie durchs Rathaus. Bleibt Agnes Tjaks Verkehrssenator? Für die Grünen steht diese Personalie nicht zur Disposition, ist ja logisch. Hören wir gleich mal in die aktuelle Diskussion rein. Wer kommt denn auf sowas? Die Außenalster als Baustelleneinrichtung für das Milliardenprojekt U5. Diese Idee hat die Gemüter hamburgweit erregt. Jetzt gibt es scheinbar Entwarnung. Ob es doch noch eine Hintertür gibt, erklärt uns mein Abendblatt-Kollege Christoph Ribacek. Eine Hamburger Shopping-Institution, die Boutique Kaufrausch in Harvestehude. Ziemlich bekannt, ziemlich beliebt und ziemlich erfolgreich. Volker Lang ist der letzte noch aktive Gründer, aber er tritt jetzt ab. Warum bloß? Und macht das Kaufrausch dann zu, oder der Kaufrausch, die Kaufrausch, wie auch immer, macht das Kaufrausch dann zu, nicht, dass einige Shopping-Fanatiker jetzt Schnappatmung bekommen. Volker Lang ist in wenigen Minuten bei uns in der Leitung. Ansonsten nutze ich jetzt mal meine Macht aus. Meine Macht hier am Mikrofon, das hat ja schon Vorteile. Also, hier kommt eine persönliche Durchsage. Ich gratuliere meinen Eltern zu ihrem Hochzeitstag und zwar zu Nummer 62. Well done und viele Grüße nach Berlin. Und damit zurück zum Programm. Wir starten jetzt. Die Bürgerschaftswahl ist vorbei. Jetzt geht das berühmte Geschacher los. Ist vielleicht etwas despektierlich, aber so sieht es zumindest für uns Normalos aus, wenn die Parteien in ihre Verhandlungen gehen. Für Hamburg hatten wir im Vorfeld eigentlich wenig Reibung erwartet. Aber aktuell, da könnte doch etwas Feuer unter dem Dach sein. Unser Superexperte, wenn es um die Vorgänge hinter den Rathauskulissen geht, ist Landespolitikredakteur Peter Ulrich Meyer. Guten Morgen, Peter.
Guten Morgen, Marcel.
Sag mal, wie ist denn jetzt der Stand? Wie müssen wir uns das vorstellen? Der Bürgermeister hat ja angekündigt, er spricht als erstes mit den Grünen, aber das inkludierte dann ja auch, dass er gesagt hat, er spricht auch mit der CDU.
Ja, so ist es, aber das ist auch gute demokratische Praxis. Wenn es zwei Möglichkeiten zur Regierungsbildung gibt, dann spricht man mit beiden denkbaren Partnern im Rahmen von Sondierungen. Und da die Grünen das Prä haben, geht es heute mit den Grünen schon mal los.
Ist das denn eine andere Ausgangssituation, auch wenn es so knapp vom Ergebnis ist, aber die CDU liegt ja für viele wahrscheinlich überraschend vor den Grünen? Oder hat das am Ende keinen Einfluss?
Nein, ich glaube, das spielt tatsächlich nicht so eine große Rolle. In beiden Fällen gäbe es ja eine ausreichende Mehrheit in der Bürgerschaft, sowohl für Rot-Grün als auch für Rot-Schwarz. Entscheidend ist natürlich, wie man sich über Inhalte verständigen kann, wie die Atmosphäre zwischen den möglichen Partnern ist. Solche Fragen stehen im Vordergrund und natürlich letztlich auch, wer welches Ressort bekommt.
Ja, weil du es schon ansprichst mit den Ressorts und mit der Atmosphäre. Also das fiel in den letzten Wochen vor der Wahl, finde ich, schon auf. Die SPD hat sich ein bisschen, sage ich mal, beim Thema Verkehrspolitik nicht gegen, aber doch differenzierter zu den Grünen positioniert. Ich sage mal das Stichwort Parkplatzmemorandum. Und dann ganz kurz vor dem Wahltermin, ich fand, das war schon eine Bombe, dass Tschentscher angekündigt hat, eigentlich würde er gern das Verkehrsressort zurück zur SPD holen wollen. Das ist doch schon, also ist das jetzt für Tschentscher ungewöhnlich oder sagst du, ach komm Marcel, entspann dich, das ist ganz normal.
Also zwei Antworten. Einmal für Peter Tschentscher ist es eher ungewöhnlich, eine solch direkte Ansage. Er hat ja auch gesagt, das mögen die Grünen jetzt als offensiv empfinden und so ist es auch gemeint. Ja. Das Zweite ist, das ist doch viel Wahlkampf. Also das war der Versuch, in dieser Phase des Wahlkampfes nochmal sehr deutlich zu machen, dass es natürlich in der Verkehrspolitik Unterschiede zwischen SPD und Grünen in Hamburg gibt. Und der Versuch, den ein oder anderen Unentschlossenen, versucht Tschentschers, den ein oder anderen Unentschlossenen auf die Seite der SPD zu ziehen. Am Ende von Koalitionsgesprächen, wir haben ja eben nur über Sondierungen geredet, am Ende von Koalitionsgesprächen geht es dann auch um die Ressorts. Und in aller Regel gibt es da eine Paketlösung. Das heißt, der kriegt möglicherweise von da was und der andere von da. Was man allerdings feststellen kann, ist, dass die SPD in die Gespräche mit den Grünen hineingeht, in dem Gefühl, sie seien jetzt relativ zu den Grünen gesehen stärker als vor 5 Jahren. Beide haben verloren, aber relativ gesehen hat die SPD weniger verloren als die Grünen. Und daraus leitet sich ein Stück weit der Anspruch ab, etwas mehr vom Kuchen zu bekommen. Ob es aber eine ganze Behörde ist am Ende, da habe ich meine Zweifel. Zumal, und das weiß die SPD ja auch, die Verkehrspolitik ein Herzensthema der Grünen ist. Stichwort Klimaschutz.
Ja, aber fairerweise, Peter, ich spreche mal etwas aus. Und zwar zwei vielleicht unangenehme Wahrheiten über die Hamburger Grünen. Aber ich würde bei beiden gerne mal wissen, bei beiden unangenehmen Wahrheiten, wie du das siehst. Wahrheit Nummer 1. Einer der Gründe für das schlechtere Abschneiden der Hamburger Grünen könnte die Verkehrspolitik gewesen sein. Also von daher hat der Bürgermeister da ja vielleicht schon einen Punkt.
Ja, natürlich gibt es Vorbehalte gegen die grüne Verkehrspolitik. Das war ja der Versuch im Wahlkampf, da so ein bisschen Stimmen auf sein eigenes Konto zu lenken. Und es gibt eine verbreitete Unzufriedenheit in der Stadt mit einigen Auswüchsen der grünen Verkehrspolitik. Stichwort Baustellenkoordination, aber auch das Parkplatzthema ist sicherlich in dem Zusammenhang gravierend.
Die Wahrheit Nummer 2, das fällt mir jetzt fast schon schwer, weil ich die Spitzenkandidatin Katharina Fegebank, also der fliegen ja alle Sympathien entgegen, da sagt ja niemand in der Stadt, das ist die Frau ist mir unsympathisch. Also das ist, glaube ich, Common Sense, diese Frau schafft es, Herzens zu gewinnen, aber jetzt kommt die unangenehme Wahrheit, sie hat es zum zweiten Mal nicht geschafft, auch nur ansatzweise ihr Ziel zu erreichen, nämlich Bürgermeisterin zu werden. Sie ist zweimal ziemlich hart gescheitert. Müssten die Grünen sich in diesem Punkt nicht auch mal ehrlich machen?
Na, aber Marcel, dass sie nun beim zweiten Mal scheitern würde, das stand doch nie außer Zweifel. Vor 5 Jahren war die Situation, als das Thema Klimaschutz für viele, viele Menschen eine große Bedeutung hatte. Da war die Situation, dass die Grünen ein Allzeithoch hatten. Gerade in so einer Stadt wie Hamburg. Und in der Situation 2019/20 entstand die Idee, warum sollen wir, die Grünen, nicht aufs Ganze gehen und mit Katharina Fegebank, Peter Tschentscher herausfordern, um das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Das war damals politisch naheliegend. Das war trotzdem ein mutiger Schritt, weil man ja schon in der Koalition zusammen war. Heute, 5 Jahre später, ist die politische Situation doch vor der Wahl schon eine andere gewesen. Hätten denn die Grünen jetzt sagen sollen, wir verzichten auf den Anspruch, die Bürgermeisterin zu stellen, das hätte im Wahlkampf schon wie eine Kapitulation gewirkt. Aber dass ernsthaft jemand geglaubt hätte, man hätte die SPD bei dieser Wahl überrunden können, das wäre ja die Voraussetzung gewesen. Oder aber man hätte mit der CDU zusammen eine Mehrheit gegen die SPD gehabt. Und selbst da, muss man ja sagen, waren die letzten Umfragen eindeutig.
Also das heißt, über Katharina Fegebank wird bei den Grünen garantiert nicht diskutiert werden.
Nein, nicht in dem, ich weiß nicht, was du damit meinst.
Also naja, im Sinne von, wer könnte es denn schaffen, Peter Tschentscher zu besiegen? Weil das muss ja das Ziel der Grünen sein. Du hast ja selber gesagt, den Anspruch müssen sie ja mal formulieren.
Ja, aber nein, also im Moment haben die Grünen andere Probleme, als darüber nachzudenken, wer nächste Bürgermeisterkandidatin oder Kandidat wird, wirklich. Und eine Diskussion über die Person Katharina Fegebank nehme ich bei den Grünen nicht wahr. Sie ist ja auf der anderen Seite sehr wohl dafür verantwortlich, dass die Grünen im bundesweiten Vergleich der Länder nach wie vor, die Hamburger Grünen nach wie vor, sehr gut dastehen. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen.
Das heißt also, bei diesen Sondierungsgesprächen, die heute beginnen, beziehungsweise bei den möglicherweise sich anschließenden oder wahrscheinlich anschließenden Koalitionsgesprächen, ist aber das spannendste Thema tatsächlich, was passiert mit dem Verkehrsressort? Oder gibt es noch andere spannende Fragen?
Nein, das ist ein wichtiges Thema. Ein anderes Thema ist der Komplex innere Sicherheit, zu dem auch das Themenfeld der Migration, der Zuwanderung gehört. Und ein drittes ist die Wirtschaftspolitik, beziehungsweise damit auch eng zusammenhängen die großen Infrastrukturprojekte, einmal auf der Schiene, aber natürlich also Bahn, öffentlicher Nahverkehr, aber auch was die Straßen und vor allem die Brücken angeht, von denen Hamburg ja viele hat. Die Köhlbrandbrücke ist vielleicht die bekannteste, aber bei weitem nicht die einzige, die saniert oder erneuert werden muss, in Wahrheit in den meisten Fällen erneuert werden muss. Und ich glaube, wenn ich das nochmal so sagen darf, eben, es ist nicht ganz so eindeutig, mit wem am Ende die Koalitionsverhandlungen geführt werden. Im Wahlkampf und erst recht in der Zeit davor war man immer davon ausgegangen, wenn es denn reicht für Rot-Grün, ist das im Grunde ein Selbstgänger. Ich warne so ein bisschen davor, diesem Glauben weiter anzuhängen. Es ist, spricht nach wie vor mehr dafür, dass es zu einem rot-grünen Bündnis kommt. Aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es in den Gesprächen mit der CDU auch bestimmte attraktive Momente für die SPD geben kann. Was man jetzt noch nicht ganz abschätzen kann, wie die Grüne Partei auf Bundesebene sich entwickelt. Man darf nicht vergessen, mit Robert Habeck und Annalena Baerbock sind zwei Galionsfiguren der letzten Jahre aus der ersten Reihe verschwunden. Und das sind beides Politiker, die dem Realo-Flügel bei den Grünen angehören, der hier in Hamburg auch dominant ist. Und wenn die Grüne Partei im Bundestag sich nach links entwickeln sollte und der Bundesverband, die Bundespartei, hat das unter Umständen Auswirkungen auch auf Hamburg und erhöht den Druck auf Katharina Fegebank und Agnes Tjarks und andere.
Inwieweit würde sich dann der Druck erhöhen auf die Hamburger Grünen? Kannst du das an einem Beispiel festmachen?
Also ein Beispiel könnte sein, wenn eine neue Regierung in Berlin, also die Große Koalition, Einschränkungen, Einschnitte im Bereich der inneren Sicherheit oder der Zuwanderung beschließen würde, die aus Sicht der Grünen, die dann in Opposition im Bundestag wären und auch aus Sicht der Bundespartei höchst kritikwürdig wären und die sie ablehnen würden. Das wäre dann eine Linie, die sie vermutlich auch in Hamburg bei den Hamburger Grünen durchsetzen wollten. Hier gäbe es aber das starke Interesse der Hamburger SPD, mit der Bundesregierung auf Kurs zu bleiben. Und das könnte natürlich sozusagen ein Streitpunkt sozusagen während einer Koalition zwischen SPD und Grünen sein. Könnte ein Streitpunkt sein und den Druck auf die Grünen erhöhen, auch auf Katharina Fegebank und Agnes Tjarks in diesem Bündnis. Das sind Überlegungen, die man jetzt am Anfang natürlich anstellt, wenn man eine Strecke von 5 Jahren, so lange ist ja die Legislaturperiode in Hamburg, vor sich hat und sich überlegt, welche Themen, welche Probleme könnten da aufschlagen.
Sondierungs- bzw. Koalitionspoker im Rathaus. Peter Ulrich Mayer, vielen Dank. Was bestimmt das Bild unserer Innenstadt? Ist eher so eine rhetorische Frage. Natürlich die Alster bzw. die Außenalster. Ist doch klar, dass deshalb die Headline vom Abendblatt von vor ein paar Wochen ziemlich eingeschlagen hatte. Für U5-Bau. Alster könnte trockengelegt werden. Nicht nur alle Segler waren auf der Zinne. Aber es gibt Entwarnung. Oder? Fragen wir unseren Chefautoren Christoph Rybacek, der beim Thema U5 ganz tief drinsteckt. Guten Morgen, Christoph.
Guten Morgen, Marcel.
Sag mal, wie ist es denn überhaupt zu dieser Idee gekommen, trockengelegte Außenalster?
Ja, man braucht Flächen. Man braucht Flächen für die Einrichtung der U5-Baustellen. Das hängt damit zusammen, dass dafür nicht nur so viel Material benötigt wird, sondern auch der Tunnelbohrer muss irgendwo abgestellt werden. Der braucht unglaublich viel Material und dann braucht man einen Baustellenzaun einmal drumherum, fertig.
Ja, aber trotzdem eine trockengelegte Außenalster ernsthaft oder hat da ein Verantwortlicher einfach zu viel Aperol Spritz intus gehabt? Man kann sich das doch nicht ernsthaft vorstellen.
Doch, man kann sich das vorstellen. Stell dir nur mal vor, wie die Baustelle im Moment da in der Hohenfelder Bucht aussieht. Eine Riesenbaustelle mit Material und so weiter. Auch da können die Fahrradfahrer nur ganz eng dran vorbei, die Autofahrer nur eine Spur, wenn überhaupt. Die Flächen sind sehr begrenzt und man kann ja auch nicht einfach irgendwelche Vorgärten platt machen, die gibt es da ja gar nicht. Es ist also alles insgesamt sehr eng. Und wenn die Haltestellen der U5 in sogenannter offener Bauweise errichtet werden, das heißt, die kann man ja nicht irgendwie unterirdisch bauen, nein, man muss riesige Baugruben dafür ausheben, dann fehlt Platz für anderes. Und, das ist ganz wichtig, die Baustellen, die für die U5 eingerichtet werden, für diese riesen Haltestellen, die dürfen nicht besonders weit entfernt von diesen Haltestellen liegen, denn man kann nicht dauernd das ganze Material hin und her schieben und den Schutt abfahren und so weiter. Das heißt, es muss schon nah sein und dafür hat man sich überlegt, naja, warum nicht die Alster?
Okay, das klingt jetzt natürlich alles sehr einleuchtend, was du so sagst, aber auf der anderen Seite, es kommt ja nun doch wohl nicht dazu, oder?
Nein, die Hochbahn hat im Prinzip den Schwanz eingezogen da. Und das ist auch ganz gut, denn es hätte ja auf Jahre, denn so eine Baustelle ist ja nun mal Jahre da, um eine Haltestelle allein einzurichten, auf Jahre hätte es das Bild der Alster, ich will nicht sagen zerstört, ich sage mal vorsichtig, verändert. Und das will man natürlich gar nicht.
Ja, sehr vorsichtig. Und es gibt keine Hintertür, oder doch?
Es ist so, dass natürlich wie immer ein juristischer Trick dabei ist. Und der juristische Trick geht so, um alle Eventualitäten, um alle Flächen zu prüfen, muss man auch die Alster heranziehen. Und das muss auch in der Prüfung jetzt gemacht werden und es muss argumentiert werden, ja, wir haben auch die Alster geprüft. Denn man muss sich vorstellen, je weniger Flächen zur Verfügung stehen, desto mehr werden dann auch beispielsweise Flächen von Menschen möglicherweise in Frage kommen, die in der Nähe wohnen. Das heißt, da werden Baustellenflächen und richtige Gräben, die da ausgehoben werden, direkt an den Häusern stehen. Du gehst morgens aus deinem Haus raus und 2 Meter entfernt ist diese Mega-Baustelle. Was das an Dreck mit sich bringt, was das an Lärm mit sich bringt, was das an Erschütterung mit sich bringt, und dann diese Baustelleneinrichtungsflächen, das ist einfach eine große Zumutung.
Also war es von Anfang an eigentlich klar, dass man das den Hamburgern nur sehr schwer vermitteln könnte? Oder hat jemand vor dem Wahltermin einfach nicht aufgepasst?
Tatsächlich wird ja seit Jahren über die U5 gesprochen und den ganzen Lärm und Dreck, den sie mit sich bringen wird. Das ist aber normal in der Bauphase, nur weil es eben das größte Megaprojekt überhaupt in Hamburg ist für die kommenden Jahre, werden auch die Auswirkungen so gewaltig sein. Und zwar für alle in Hamburg zu spüren sein. Für den Straßenverkehr, für die Leute, die ihre Geschäfte da haben, für die Wohnungen und Häuser und eben auch an so prominenter Stelle wie in der Nähe der Alster.
Aber wir können jetzt erstmal allen Seglern und allen Menschen, die dort gerne spazieren gehen, Entwarnung geben. Nur damit wir das jetzt final einmal festhalten.
Ja, das können wir. Das ist im Prinzip das Versprechen der Hochbahn, dass sie die Alster nicht anrühren wollen.
Und ich sag mal Danke an Christoph Rybacek für diese gute Nachricht. Wer in Hamburg gern shoppen geht, und das trifft ja ab und zu sogar auf Männer zu. Also, wer in Hamburg gern shoppen geht, für den oder die gibt es einen ganz bestimmten Modetempel, der über jeden Zweifel erhaben ist. Die Boutique Kaufrausch in Eppendorf. Aber dort gibt es jetzt eine möglicherweise entscheidende Veränderung. Einer der letzten noch im Geschäft verbliebenen Gründer, nämlich Volker Lang, steigt aus bzw. ist ausgestiegen. Herzlich willkommen bei Hamburger Morgen. Volker Lang, was ist denn da los? Wieso steigen Sie aus?
Ja, ich habe natürlich ein gewisses Alter erreicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich mich aus dem Einzelhandel sukzessive zurückziehe und mich um Großhandel, Onlinehandel und so weiter mehr kümmern will.
Das, in Ihrer Antwort sind jetzt natürlich 2 neue Fragen drin. Die kann ich Ihnen nicht ersparen. Das erste ist, wenn ich Sie fragen darf, wie alt sind Sie denn?
71.
Okay, und da sagen Sie jetzt, das muss ich mir nicht mehr antun mit so einem Laden in Hamburg.
Ja, das darf ich gar nicht sagen, weil Kaufrausch ist die Adresse für mich gewesen, von der ich alles aufgebaut habe. Ja. Kaufrausch in Eppendorf ist für mich, ich bin jetzt der Letzte der Gründungsmitglieder, ja, der jetzt das Schiff verlässt. Ne? Also Kaufrausch war immer die Top-Adresse für mich und es tut auch ein bisschen weh, da jetzt gehen zu gehen.
Und die zweite Frage, die sich anschließt, zumindest aus Ihrer Antwort ergibt sich diese zweite Frage. Glauben Sie denn nicht mehr an den stationären Handel? Sagen Sie, es geht nur noch online und so ein Laden ist einfach zu viel Arbeit und bringt nichts? Oder was steckt dahinter?
So eindeutig würde ich es nicht sagen. Also ich war letzten Freitag ja im Kaufrausch und der Kaufrausch ist, also ich hab den letzten Tag da mit meinen Mitarbeiterinnen zusammen gefeiert, könnte man fast sagen.
Ja.
Weil da war so viel Zuspruch und so viel Anerkennung von Kundinnen, die nochmal extra gekommen sind für den letzten Tag. Das war wunderschön. Andererseits ist der Einzelhandel seit der Pandemie schwieriger geworden. Ich betreibe ja noch ein Geschäft in Bremen und unser Geschäft hier in Aachen, wo wir gerade sind, das läuft ja auch gut. Da kümmern wir uns ja auch drum. Aber der Einzelhandel ist schwieriger geworden.
Wenn jemand noch nie im Kaufrausch war, was würden Sie denn sagen? Was ist denn das Besondere eigentlich daran?
Das Besondere am Kaufrausch ist, also ich behaupte mal, das war einer der ersten Konzeptstores in Deutschland. Also da haben sich mehrere, und ich glaube, wir waren 15 am Anfang, die sich zusammengetan haben, um in Eppendorf, also in einer guten Lage, ein Geschäft aufzumachen. Kaufrausch ist ja nicht groß. Das ist ja, die Verkaufsfläche sind vielleicht 150 Quadratmeter, ist jetzt geschätzt, kann ich nicht genau behaupten. Aber die Leute, die sich zusammengetan haben, um ein modisches Accessoires-Geschäft zu machen, mit einer Bar drin. Die Bar ist das warme Herz, die Bar ist der Treffpunkt. Das heißt, wir haben ein Geschäft, in dem schon immer was los ist, auch wenn kein Kunde da ist, der irgendwas kauft. Und dieses Konzept ist aus dem Stand heraus, 83 haben wir angefangen, hat das aus dem Stand heraus super gut funktioniert. Das ist auch eine Art Eppendorf-Treffpunkt für viele Jahre gewesen. Und ich behaupte mal, es ist immer noch so. Also am Freitag, als ich da war, da haben wir haben Dienstag und Freitag den Isenmarkt, der sehr lebendig ist und besonders Freitag. Und da ist Kaufrausch nach dem Markt einfach ein Ort, wo man hingeht, noch einen Kaffee trinkt oder einen Sekt oder irgendwas und oder eine Kleinigkeit isst. Also und bei der Gelegenheit sich ein bisschen durch den Laden schlendert und mal guckt, was es so gibt. Also das ist Kaufrausch.
Ja, absolut. Ich kann das nur bestätigen. Ich bin da immer total gern hingegangen, aber jetzt rede ich in der Vergangenheit. Jetzt kommt ja die entscheidende Frage. Sie machen den Laden ja nicht zu. Es geht doch weiter hoffentlich, oder? Nur Sie sind nicht mehr dabei.
Weiter. Es geht weiter. Zwei Frauen aus dem Geschäft, die schon verschiedene Abteilungen haben, die übernehmen auch meine Abteilung. Und es wird eine Lederwarenabteilung nach wie vor geben. Und es ist noch nicht final entschieden, aber ich nehme an, dass meine Artikel, meine Produkte, die ja jetzt über diesen langen Zeitraum zweieinhalb Generationen eingeführt sind, auch weiterhin da zu haben sind.
Ja, also das ist die gute Nachricht. Und zum Schluss sage ich einfach mal, ich gönne Ihnen für die Zukunft, für das, was Sie jetzt machen, was Sie sich vorgenommen, natürlich nur das Beste. Und auf der anderen Seite wünsche ich allen Shopping-Fans in Hamburg, dass es das Kaufrausch noch richtig lange gibt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich werde auch zur Eröffnung der meiner Ex-Filiale werde ich auch nach Hamburg fahren und das mitfeiern. Also ich gehe davon aus, dass Kaufrausch, einfach das Konzept ist so gut, dass sich das auch über verschiedene Krisen, die jetzt den Einzelhandel betreffen, dass sich das gut halten wird.
Volker Lang, vielen Dank für das Interview. Alles Gute für Sie und viele Grüße vom Abendblatt.
Vielen Dank, Herr Becker. Schön, dass ich dabei bin.
Was für ein sympathischer Mann, oder? Das ist das Ende von unserer Freitagsausgabe. Morgen bei uns im Podcast zum Wochenende das große Besteck, das ganz große Besteck, sprich die Ereignisse der letzten Woche. Die Billionenbombe von Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Okay, sind nur 900 Milliarden, also nicht ganz eine Billion, aber bei diesen Summen kommen wir Normalos doch eh nicht mehr so ganz mit, oder? Und das alles wegen Putin und wegen Trump. Die beiden halten im Moment für so ziemlich alles als Begründung her. Zu Recht. Wir werden das morgen ausführlich diskutieren und zwar mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iken. Morgen bei uns im Podcast. Matthias, ich freue mich drauf und sag schon mal vielen Dank. Für alle ein schönes Wochenende wünscht Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.